Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Seit 1924 ziert das sogenannte Schielehaus das Hamburger Kontorhausviertel. Seit 2015 gehört es mit diesem und der Hamburger Speicherstadt zum elitären Kreis des UNESCO-Weltkulturerbes. Seinen Architekten Fritz Höger hätte diese Ehrung wohl kaum überrascht. In einem Gastbeitrag für den hamburgischen Korrespondenten vom 1. Januar 1925 zeigt er sich jedenfalls schwer beeindruckt von seinem eigenen, eben fertiggestellten Werk und preist es in den höchsten Tönen. Der Stilbegriff Backsteinexpressionismus, mit dem man das Schielehaus und Högers Baukunst allgemein heute gerne charakterisiert, fällt in der wortreichen Beschreibung noch nicht. Dafür vergleicht Höger seinen Bau mit fast allen Weltwundern der Architekturgeschichte und endet mit seiner Panegyrik in eigener Sache auf einem durchaus schrillen, patriotischen Ton. Das vermag wiederum nicht wirklich zu überraschen. Fritz Höger sympathisierte früh mit völkischen Gedanken und trat bereits 1932 in die NSDAP ein, wo er als in Weimarer Zeit höchst gefragter avantgardistischer Architekt allerdings auf wenig Gegenliebe stieß und ab 1933 kaum mehr große Aufträge erhielt. Es liest Frank Riede.
Das Wesen des Schielehauses. Der Künstler über sein Werk. Ein Symbol deutscher Zukunft. Von Fritz Höger. Zur Idee oder besser zum Wesen des Schielehauses soll ich mich äußern. Die Idee war von vornherein, dass das Haus gar nichts anderes sein sollte als das, wie es jetzt vor den Augen der kritischen Welt dasteht, abgesehen von seiner Größe und dem großen Entschluss seines Bauherrn, dieses Werk trotz der zweifelhaften Zeit dennoch und trotzdem zur Wirklichkeit werden zu lassen. Ist ja auch mein Werk gar nichts anderes als nur ein Haus, ein großer Zweckbau, mit eigener Note, dem noch manche Nachläufer folgen werden. Der Bau ist groß. Seine Ausführungszeit lag in den schwierigsten und sprunghaftesten Jahren, die unser Vaterland wohl je erlebt hat. Es musste daher von vornherein forsch zugepackt und fest entschlossen und großzügig gearbeitet werden. Jede zermürbende und kleinliche Pedanterie musste für den Bau zum Verhängnis werden. Großzügig und lebendig durfte ich die grundrissliche oder besser innere Bearbeitung des Kolosses schnell durchführen. Hieraus ergab sich dann ganz von selbst, dass sich dieselbe große Weise auch in der äußeren Ausdrucksform des Riesenhauses widerspiegelte, meiner langgehegten Sehnsucht entsprechend. Ich bin meinem Schicksal und meiner Bauherrenschaft dankbar dafür, dass ich ein Schulbeispiel dieses Ausmaßes schaffen durfte. Ich bin an die Bearbeitung des Äußeren herangegangen, ohne jegliche Furcht vor Monotonie und auch ohne Furcht vor etwa einsetzender Kritik. Ich habe zunächst nicht ein Haus gebaut oder projektiert, sondern einen Teil einer Stadt, was in jedem Fall sich jeder Bauende klar machen sollte. Die Aufgabe wurde also zunächst städtebaulich angefasst und eine Weise angesetzt, die mir geeignet erschien für das ganze Sanierungsgebiet, eine Weise, die aus dem Geist unserer Zeit geboren ist. Mein Ziel war, die gesamte Hausmasse, trotz ihres großen Ausmaßes, in einer einzigen Einheit mit einem großen Schwung zu lösen. Bei der Modellierung des Baublocks in seiner großen Form wurde also die größte Rücksicht auf die zukünftigen Nachbarbebauungen genommen, von denen bisher nur das Balinhaus durchgeführt ist. Ich machte mir die Straßen- und Raumbilder zu allen Seiten des Schielehauses klar. Erst mit den Nachbarbauten zusammen wird dann später das Schielehaus ein großes Ganzes werden, wobei natürlich die Behörden ganz energisch helfen müssen, deswegen weil die verschiedenen Bauten doch von verschiedenen Architekten mit verschiedener Auffassung und sehr verschiedener Handschrift durchgeführt werden. Das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist Sache der Behörden und ist auch nur der Behörde möglich. Bei der besagten städtebaulichen Bearbeitung war natürlich von vornherein auch die architektonische Formung des Hauses selbst ins Auge zu fassen. Hierbei wurde aber nichts weiter gewollt als nur das, was Selbstverständlichkeit war. Großer, fließender Körper, ohne unlogische Betonung irgendwelcher Bauteile, weder Betonung im Grundriss noch im Aufriss. Die große Hausmasse schließt oben in großer Ruhe einfach horizontal ab. Nur an einer einzigen Stelle bei der Krone über dem Messbergportal, vierte Staffel, ist im Aufriss ein Auftakt gemacht worden, und zwar auch hier nur aus städtebaulichen und architektonischen Gründen gleichzeitig. Eine weitere Dominante ist noch gebildet in dem Risalitbau an der ostseitigen Einmündung der Niedernstraße in den Burchardplatz. Diese Formung, wie auch vieles andere, wird erst dann vollverständlich, wenn das Ganze, das sind die gegenüberstehenden Nachbarbauten, fertig gebaut und richtig gebaut sein werden. Die viel angestaunte Spitze des Hauses, Ecke Burchardstraße und Pumpen, ist nichts weiter als die konsequenteste körperliche Lösung der Ecke, die sich durch die spitzwinklige Straßenkreuzung von selbst ergibt. Auch die Spitze des Hauskörpers wird erst dann verständlich werden, wenn gegenüber die Straßenwand gebaut sein wird. Hoffentlich wird diese gut und richtig werden. Bei der Bildung der Hausmasse spielte das Hausprofil im oberen Teil statt des Dachprofils, das zu drei, ja an einer Stelle bis zu vier Staffeln abgesetzte Staffelprofil, eine sehr große Rolle. Dieses Staffelprofil anstelle des Dachkörpers ist zunächst nicht aus architektonischem Wunsche geboren, sondern aus einem gesunden Zweckprogramm. Erst dann wurde es mir außerordentlich willkommen für die Bildung des neuartigen oberen Abschlusses des Hauses und Bildung und Formung der ganzen Baumasse. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass in allen Teilen sich Zweck und Konstruktion mit Formgebung des Ganzen und der Architektur auch im Einzelnen deckt. Gerade beim großen Zweckbau zeigt sich am klarsten, dass die Zweck- und Konstruktionsform beziehungsweise die Erfüllung von Zweck, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit und was sonst alles noch dazugehört, die Vorbedingungen für die Kunstform sind. Aus der Kunstform ergibt sich erst dann, im Laufe der Zeit, die Kulturform. Bei den besagten Staffeln sind nicht umsonst die stark ausladenden Staffelgesimse vorgesehen, die bis zu vieren parallel verlaufen. Diese geben erst dem Ganzen den riesigen Fluss. Für das Haus wirken sie behaglich, beschirmend, für die Straßen und Plätze raumbildend, indem sie eine Decke als oberen Abschluss zusammen mit der Himmelskuppel darstellen. Wie die große, flüssig und lebendig gemachte Grundrissform zusammen mit dem Staffelprofil die Elemente waren zur Modellation des großen Hauskörpers, so ist es weiterhin die Struktur des Hausäußeren. Das Schielerhaus hat nämlich nicht Architektur im althergebrachten Sinne des Wortes, sondern ich möchte es Struktur nennen, welche den Klang des Schielerhauses ausmacht und vollendet. Und hier setzt der Maßstab ein. Der Maßstab ist bei einem Bauwerk von ungeheurer Bedeutung für die Wirkung. Die Absicht zum allergrößten Fluss, der absoluten Einheit des Ganzen, allergrößte Auffassungen in der Formung des riesengroßen Hauskörpers, ewiger Rhythmus, und zwar im Grundriss wie auch im Aufriss, und dadurch das Spiel der Diagonalen in den perspektivisch gesehenen Fronten, ferner in der Struktur allerfeinstes Detail, so fein und so klein, wie es mir mit meinem feinen Material, dem Backsteinklinker, und das zünftige Handwerk nur hergab. In die Struktur wurde von mir wirklich letzte Liebe und allergrößte Gründlichkeit hineingearbeitet, unterstützt durch das schlichte, biedere, norddeutsche Material mit seinen ungeheuren Wirkungsfähigkeiten, die in Farb- und Reflexwirkung des durch hohes Feuer bis zur Sinterung gebrannten Steines besteht. Aus dem Material wurde herausgeholt, was darin steckte, und zwar so stark, dass ich noch vor einigen Monaten glaubte, hier gleich das Äußerste erreicht zu haben. Weitere Bearbeitung zeigte mir aber sehr schnell, dass es bei gut handwerklicher, zunftmäßiger Ausführung noch unbegrenzte Möglichkeiten zur Steigerung gibt, ohne dass ich gezwungen bin, zu gekünstelten Maßnahmen zu greifen. hier zu beschreiben, wie diese Materialwirkung herausgearbeitet und wie dieses rein handwerklich mit den einfach rechteckigen Steinen ohne Verwendung irgendwelcher Formsteine möglich war, würde zu weit führen. Und ich empfehle den verehrten Lesern besondere Inaugenscheinnahme an Ort und Stelle. Entworfen und gebaut wurde allen Hemmnissen zum Trotz in größter Begeisterung. Alles nahm teil und wurde mitgerissen bis zum letzten Arbeiter. Die Arbeiterschaft war für den Einfluss zunftmäßiger Arbeit außerordentlich empfänglich, was sich auswirkte in sehr gutem Einvernehmen und allseitigem Willen zu Qualitätsarbeit und Freude an der Arbeit. Ein namhafter deutscher Baufachmann, der, wie er mir schreibt, die ganze Welt gesehen hat, teilt mir mit, dass nur die Omar-Moschee unter dem Tropenhimmel mit ihrem prachtvollen Material, Marmor, Fayence und Gold, einen ähnlichen bezaubernden Eindruck auf ihn gemacht habe. Er rühmt besonders, dass die Wirkung, die bei der Moschee durch die Verwendung des prunkenden Materials erzielt worden ist, hier beim Schielerhaus durch die richtige Verwendung des schlichten Backsteinklinkers, der fortan für ihn viel edler sein wird als jegliches sich edler gebärdende Baumaterial, erreicht ist. Ähnliche Äußerungen gingen mir von vielen unvoreingenommenen Menschen zu, wie auch von Professor Hans Much und vielen anderen, die der deutschen Kultur dienen und mit Interesse mitarbeiten an der Bildung eines deutschen Stils, der keine Modelaune und keine Eintagsfliege ist. Rudolf G. Binding sah das Haus mit Dichteraugen und hat sich in einem Artikel begeisternd geäußert. Binding sagt unter anderem, Zitat, »Nichts, nicht die Pyramiden Ägyptens, nicht die Tempel Indiens, nicht die Säulenmacht des Parthenon, nicht die Paläste Roms, nicht das Parlamentsgebäude Londons, nicht das Schloss Würzburgs, nicht der Eiffelturm, nicht die Kornsilos von Montreal. Nicht, was Menschen erbaut, soll dir an Kühnheit und Kraft verglichen werden, du junges Haus Hamburgs, dessen Hüllen und Gerüste eben fielen. Was will dein Name weit über das Meer weisend, was vermag er zu sagen, verglichen mit dem, was du bist? Wer dies Haus nicht erschüttert betrachtet, weiß nichts von Mut, nichts von Freiheit, Selbstbewusstsein, Zuversicht, Unerreichbarkeit, Unbesiegbarkeit, nichts zugleich von Bescheidenheit, Sachlichkeit, Einfachheit, Wahrhaftigkeit und Bekenntnis zu seiner Zeit. Zitat Ende. So viel ich höre, schließen sich alle unvoreingenommenen Beschauer und Kritiker der Äußerung Bindings an, denn sie wurde auch schon oft zitiert. Ich werde oft gefragt, welchen Stils denn nun eigentlich das Schielerhaus ist. Die Frage ist schwer zu beantworten, denn der Stil ist einstweilen noch nicht getauft. Den Namen wird die Zukunft und die Geschichte schon finden, jedenfalls ist er kerndeutsch und gotischen Geistes. Tatsache ist, dass das Ganze konsequent ist. Eines deckt immer das andere. Erfüllung des Zweckprogramms, Konstruktion, Materialgerechtigkeit und zunftmäßiges Handwerk, lichttechnisches, allergrößte Freizügigkeit hinsichtlich der Einteilbarkeit der 35.000 Quadratmeter Nutzraum, Bauwirtschaftlichkeit und Nutzwirtschaftlichkeit. Und das Ganze ist Form geworden, eine große Form mit feinster Struktur. Nichts ist Attrappe, nichts Fassadenmäßiges, alles ist Körperlichkeit und äußerste Konsequenz. Die Konsequenz ist so stark, dass, nachdem ich das Ding nun einmal so angefasst hatte, das Ding von da ab mich hatte und mich zwang. Man konnte gar nicht so oder anders machen, sondern nur so. Es türmten sich ungeschriebene Gesetze auf, nach denen ich einfach arbeiten musste, um nicht zu lügen oder eine Sünde zu begehen. Man wird mich schwer verstehen, aber es würde zu weit führen, hierzu noch ausführlicher sich in Einzelheiten zu begeben. An dieser Stelle habe ich den Behörden viel zu danken, denn sie ließen gewähren und halfen mir, wo ich ihrer Hilfe bedurfte. Sie erkannten, dass ich gar nicht anders konnte. Und diese Konsequenz wird es auch sein, die jeden neuen Beschauer sofort in Bann nimmt und überzeugt. Bezwingend wird wohl auch die große Klarheit sein, die ohne jegliche Künstelei das große Ding formt. Überwältigend wird auch wohl dem Beschauer die Unendlichkeit sein, die in der Vielheit und Feinheit der Einheiten liegt. Hinzu kommt noch der Ewigkeitsgedanke, den das wunderbare Material auf den Beschauer ausstrahlt. Dann wird es auch sein, die Kombination aus Erdgebundenem und Abtun der Erdenschwere. Diese Leichtigkeit und das Fliegen, wenn ich so sagen darf, ist wieder begründet in der endlosen Reihung und in der Vielheit und Feinheit der Einzelheiten und darin, dass nicht mehr vorhanden sind unlogische tragende Mauerflächen oder Pfeiler und Säulen, denen man das Tragen einzeln ansieht und auch ansehen will. Hier trägt nicht das einzelne Ding, hier steht einfach das Ganze. Der Eindruck auf die verschiedenartigen Beschauer wirkt sich sehr erfreulich interessant aus. Ich hörte sehr begeisterte Äußerungen von Künstlern des rhythmischen Tanzes in ihrer Mundart und ebenso begeistert von Menschen der Musik, für die hier Symphonien sichtbar wurden. Nicht minder begeisternd wie die Äußerungen des Dichters Binding sind die Äußerungen von Malern. Die Baukunst ist fraglos die gebundenste aller Künste, aber hier wurde sie frei, frei von allem Tand und aller Ängstlichkeit und Kleinlichkeit und frei von allem Fremden und frei vom Eklektizismus. Man sieht an diesem Schulbeispiel, wie wenig man Angst zu haben braucht vor Monotonie. Wenn man bisher von 2800 gleichen Fenstern hörte, so stellte man sich darunter etwas Kasernenmäßiges oder Fabrikmäßiges vor. Aber warum sollte nicht eine Kaserne oder eine Fabrik einen ähnlichen jubelnden und klingenden Ausdruck haben wie ein Schielerhaus? Denn das, was hier die Wirkung ausmacht, kostet nicht nur nichts und ist nicht nur eine Ersparnis, sondern bringt auch noch etwas ein. Das wundersame Material wird auch dem Hamburger Wetter über Jahrhunderte standhalten und wird niemals Reparaturen oder Anstrich erfordern. Es sind diese praktischen Gesichtspunkte alles Dinge, die jedem beim Beschauen des Hauses sofort klar werden. Ich sprach von der altbekannten Angst vor Monotonie. Ist das Schielerhaus in seinem ewigen Rhythmus ohne jegliche Zutaten und ohne gewollte Unterbrechungen nicht interessant und malerisch genug? Es wird wohl kaum ein zweites Gebäude geben, bei dem es so viel interessante Blicke und Bilder gibt wie an diesem. Ich habe bislang ungefähr 150 Aufnahmen, von denen das eine Bild immer noch reizvoller ist als das andere. Hier spielt Farbe, Licht und Schatten zusammen eine eigentümlich feine Melodie. Hier spielt zusammen der Horizontalismus in der Lagerhaftigkeit des großen Gebäudekomplexes, unterstrichen durch die starken rhythmischen Horizontalen der Staffelgesimse mit ihren gläsern wirkenden Geländern, mit dem feinfädigen Vertikalismus der Flächenstruktur des Körpers. Nirgends ist die malerische Wirkung gewollt, aber überall ist die vorhanden. Nirgends sind große Mauerflächen vorhanden und jede Front ist eine ganze große Fläche. Die Fläche besteht eben aus den Mauerfäden und Glas. Die Form der Einzelheit ist hier zum Material geworden, der Zweck zur Konstruktion, die Konstruktion zum Schmuck. Und wie steht es um die leider oft zu missverstandene Monumentalität? Brutale Gläubigkeit und Massigkeit ist beileibe nicht Monumentalität. Hier ist sie vorhanden in gewaltigem Klang unübersehbarer Vielheit von Feinheiten, von allerfeinsten Einheiten. Steigert man noch diese Weise des Schielerhauses, so kommt man sehr bald schon in Ewigkeits- und Göttlichkeitsbegriffe, ähnlich wie bei den Tempelbauten der Inder und der Ägypter. Und was erzählt uns das Schielerhaus sonst noch über das Architektonische und Ästhetische hinausgehend? Es steht da, wie ein ganzer Kerl, mit festem Willen und fester Hoffnung, der die Schwierigkeiten und Drangsale der Zeit überwindet und hinter dieser Zeit für unser Deutschland eine bessere Zeit sieht. Es steht da nicht kleinlich, ängstlich und trübsalblasend, sondern stark und fest und unumstößlich und unüberwindbar. besonders in der sich ganz von selbst ergebenden gigantischen Spitze des Hauses mit einer 3,50 Meter weiten Ausladung des Eisenbetongesimses, spiegelt sich die Kühnheit und Unverzagtheit hamburgischen Kaufmannsgeistes wider, der bald wieder weit hinaus über die Meere greifen wird. Sehr oft ist diese scharfe Spitze mit Recht verglichen worden mit dem schneidigen Bug eines Imperator, der jetzt leider einstweilen unter fremder Flagge das Meer durchschneidet. Bei dem Vergleich wird freilich nur ein Fehler begangen, insofern, dass man annimmt, dass ich diese Schiffsform gewollt hätte. Das ist nicht der Fall, sondern aus den gegebenen Vorbedingungen ergab sich einfach die Form. Zwar mussten hier Überholungen und Ergänzungen der Grundstücksform vorgenommen werden, um die konsequente Spitze bilden zu können, und ebenfalls die S-Kurvenfront an den Pumpen und anderes mehr. Und was erzählt das Schielehaus dem deutschen Volk? Es ist das, was unser Volk sein sollte. Es ist deutsch. Und eine starke Einheit, ein einmütiges Ganzes, jede der vieltausend unzähligen Einheiten bis hinab zum einzelnen Korn nicht nur der Mauersteine, sondern auch der Mauerfuge, geht einmütig zusammen mit den vielen anderen Einheiten zur Gesamteinheit. Eins gesellt sich zum nächsten und den vielen, vielen anderen, eins hilft dem anderen und dem Ganzen zur Erfüllung. Alles untersteht einem großen Gedanken, nur ein großer Wille, eine Sehnsucht und nur ein Mensch dominiert und beherrscht das Ganze. Möge unser Volk daran lernen.
Applaus, Applaus fürs Schielehaus. Meint selbst der Architekt, der hinter dem Gebäude steckt. Wir umschiffen diese Selbstlobgefahr und wünschen euch allen ein frohes Jahr. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.